Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Freut mich, dass so viele da sind, weil heute ist ja echt ein Mammuttag. Ja, drei Veranstaltungen heute Mittag auch noch. Und da muss man sich das manchmal raussuchen, wo geht man hin, weil es ist ja schon viel. Aber schön, dass ihr da seid. Ich möchte am Anfang auch schön beten. Herr Jesus, du freust dich, wenn wir zu dir kommen und dich um Segen bitten. Und wir wissen, dass du dann auch immer segnest, Herr, und dafür danken wir dir heute Morgen. So gieße reichlich deinen Segen durch das Wort aus. Amen. Ja, mein Feind ist auch ein bisschen da, deswegen bin ich ein bisschen nervöser wie sonst. Aber wir kriegen das hin, mit Gottes Hilfe. Und ich fühle mich auch heute ein bisschen wie in einem Boxkampf. Ich nenne es mal Boxkampf, weil es über mehrere Runden geht. Und es sind ja nicht nur leichte Themen in der Bibel, manche Themen sind auch schwer. Und so gibt es leichte Runden und auch schwere Runden im Boxkampf. Und manchmal ist so ein Boxkampf auch schmerzhaft, wenn man ja seine Deckung, wenn man die nicht so ausreichend kennt, ja, oder geübt hat oder auch die Deckung hochhält, wie die Boxer das immer machen. Und ja, die beste Deckung, die wäre natürlich, wenn du durch Gnade errettet bist. Mittels Glauben ein Kind Gottes wurdest. Denn alle, die durch Glauben Jesus aufnahmen, denen gibt er ja das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Ja, und es ist die Gnade, die den alten Menschen in uns auszieht, und es ist auch die Gnade, in der wir mit dem neuen Menschen überkleidet werden. Und so wirst du ein Kind Gottes am Anfang und mit Wachstum zu einem Mann oder zu einer Frau. Ja, in denen dich Gottes Licht anleuchtet und Gott es in dir angemacht hat und hervorleuchtet. Im Schöpfungsbericht sagt ja Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Und Paulus sagte zu den Korinthern, denn der Gott, der sprach aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Ja, das Licht spricht von der Erkenntnis über Gott, während die Finsternis ja von Unkenntnis über Gott spricht. Ein zweiter Aspekt der Finsternis ist natürlich das, ja, das Synonym für das Böse. Ja, die Gnade ist immer heute noch zugänglich, und wenn du die Gnade annimmst, wird in dir auch Licht. Und dadurch kannst du anderen auch wieder leuchten. Aber auch selber das Licht in dir, ja, bringt dich in Klugheit, in Verstand. Über so viele Themen, die uns doch im Leben beschäftigen. Auch über die Themen in der Bibel. Und ich bin da ganz froh über manche klugen Wissenschaftler. Zumindest, wenn es ich mit der Bibel verknüpfen kann. Und aber ganz besonders ehrlich finde ich Wissenschaftler, wenn sie mal zur Aussage kommen, ja, da sind wir machtlos, da können wir nichts machen. Mit ihrer Forschung, da konnten sie den Hunger nicht besiegen, aber sie konnten ja den Hunger verringern, indem sie die Pflanzen ja so veränderten, dass sie einen mehrfachen Ertrag gaben oder geben wie früher. Und sie konnten die Pflanzen auch resistenter machen, sodass sie auch im härteren Klima noch wachsen. Und jetzt sind sie ja dran, dieses so schädliche CO2 in die Erde einzulagern. Da sind sie dran. Und sie hoffen damit ja, ja die Erde zu retten. Und es ist möglich, dass wir noch Dinge sehen werden durch Wissenschaftler, ja, die den einen oder anderen Gläubigen ins Wanken bringen könnten. Zum Beispiel so etwas. Mutterliebe statt künstliche Gebärmaschinen. Ektogenese wird es genannt. Das gibt's in Amerika. Die haben das da schon gemacht. Da ist es Forschern gelungen, über einen Zeitraum von 10 Tagen ja, einen menschlichen Embryo in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsen zu lassen. Aber aus rechtlichen Gründen mussten sie dann dieses Experiment abbrechen nach 10 Tagen. So brachten sie den Embryo um. Das ist natürlich nicht so schön von der Wissenschaft her. Nun, das ist eine bizarre Sache, aber wenn man weiß, dass dem Satan die Möglichkeit offen steht, Reproduktion zu machen, dann schockt uns das eigentlich auch nicht. Weil er konnte ja zum Beispiel in den Plagen in Ägypten, konnte er noch mehr Blut machen und er konnte auch noch mehr Frösche machen. Durch diese Zauberer und durch diese Wahrheitspriester. Aber es gibt auch in der Forschung oder in der Wissenschaft manche Dinge, da sagen sie wirklich, da streichen sie ihre Segeln. Ja, wenn das passiert, dann haben wir eine Apokalypse. Den Untergang der Menschheit. Und Apokalypse heißt ja auf Griechisch, oder ist das griechische Wort für Offenbarung. Zum Beispiel Focus Online, habe ich die meiste rauskopiert. Wenn so ein großer Meteor die Erde trifft, da können wir nichts machen. Da sind sie machtlos. Und in Wikipedia habe ich da mal reingeschaut, was denn da schon steht über das Ganze. Und auch das ist von Focus Online ein Bericht. Muss die Erdgeschichte neu geschrieben werden? Größter Meteoritenkrater alle Zeiten in Australien entdeckt. Das ist eine ganz neue, aktuelle von 2005, eine Meldung. Wissenschaftler haben in Australien Spuren eines gewaltigen Meteoriteneinschlags entdeckt. Der Krater misst 400 Kilometer im Durchmesser und ist der größte bisher entdeckte. Und in Wikipedia, ein Komet oder Schweifstern ist ein kleiner Himmelskörper von meistens einigen Kilometer Durchmesser, der in der sonnennahen Teilen seiner Bahn eine durch Ausgasen erzeugte Koma und meist auch einen leuchtenden Schweif entwickelt. Der Name kommt vom altgriechischen Kometes, Haarstern, abgeleitet von Kome für Haupthaar, Mähne. Das Zweite, wovor sich die Wissenschaftler, sagen sie, da sind sie machtlos, das wäre, wenn so ein Supervulkan in die Luft geht, der so einen Ausstoß hat, Quadratkilometer hoch 3000, wenn der hochgeht, da sind sie machtlos. Es gibt ca. 20 Supervulkane. All diese dunkelroten Punkte sind diese großen Supervulkane. Und wir können auch davon ausgehen, dass in diesen Feuerplatten da auch noch, in diesen Feuerring auch noch Vulkane sind, die wir noch gar nicht kennen. Und auch eine ganz neue Meldung vom 22. Dezember 2016. Ein so ein Supervulkan ist zum Beispiel in Italien. Ja? Hier, in der Nähe von Neapel. Und der ist jetzt so wieder zum Leben erwacht und den haben sie jetzt in die zweithöchste Kategorie der Bewachung eingestuft. Da haben sie also Sorge, dass dieser Dinger mal hochgeht. Und den kennt ja sicherlich jeder. Und da haben die Wissenschaftler gesagt, dagegen sind wir machtlos. Ja, dieser Supervulkan könnte die Menschheit auslöschen. Der Yellowstone Nationalpark. Da ist auch ein riesiger Supervulkan drunter. Und jetzt haben sie noch was gefunden. Ein Supervulkan im Meer. Groß wie ein Berg. Auch wieder von Focus Online. Das Tamui-Massiv im Nordwesten Pazifik östlich von Japan sei offenbar ein gigantischer Einzelvulkan, dessen Ausmaße denen des Olympus Mons auf dem Mars gliche, berichteten Forscher im Fachmagazin Nature Geoscience. Olympus Mons ist der größte bekannte Vulkan unseres Sonnensystems. Bei einem Durchmesser von 600 Kilometer ist er mehr als 20 Kilometer hoch. Also ein Riesending, was da in der Nähe von Japan schlummert. Das war jetzt der erste Teil meiner Einleitung. Die erste Runde haben wir von unserem Boxkampf oder von meinem Boxkampf zu Ende. Jetzt schlagen wir mal die Bibel auf. 2. Mose, Kapitel 9, lese ich den Vers 18 und dann Vers 23 und 25. Wir sind immer noch in der Einleitung. 2. Mose 9, 18 und 23 und 25. Siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten vom Tage seiner Gründung an bis jetzt nicht gewesen ist. Merkt euch mal, dass bis jetzt nicht gewesen ist. Behaltet es im Hinterkopf. Dann Vers 23. Und Mose streckte seinen Stab aus zum Himmel, und der Herr sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde. Und der Herr ließ Hagel auf das Ägypten regnen. Und es kam Hagel und Feuer, mitten im Hagel zusammengeballt, sehr schwer, wie im ganzen Land Ägypten nicht gewesen war, seitdem es eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh, und alles Kraut des Feldes schlug der Hagel, und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Jetzt noch eine Ähnlichkeit, die wir in Matthäus 24, 21 haben. Gerade das, was ich euch gesagt habe, das solltet ihr euch geschwind merken. Denn dann wird große Drangsal sein, wie es seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Wir haben ja beides Mal die gleiche Ausdrucksweise. Bis jetzt nicht gewesen ist. Dann haben wir Joshua 10, den Vers 11. Joshua 10, den Vers 11. Und es geschah, als sie vor Israel fliehen, ich denke, es waren die Philister, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Sie waren am Abhang von Bet-Horon, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, dass sie starben. Es waren derer, die durch Hagelsteine starben, mehr als derer, die die Kinder Israel mit dem Schwert töteten. Das sind jetzt also zwei Stellen im Alten Testament, in denen richtiger Hagel fiel. In der ersten Stelle in Ägypten, da könnte es auch Eishagel gewesen sein, aber das wird nicht exakt mitgeteilt, ob das Eishagel war. Aber an dieser zweiten Stelle können wir genau sehen, dass es wirklich Steine waren, die er dort geworfen hat. Und dann haben wir nochmal eine Stelle, und zwar eine Weissagung über den Mann Gog und die mit Gog, mit dem Mann, in das Land Israel einfallen werden. Das ist in Hesekiel 38, die Verse 22 und 23. Hesekiel 38, 22 und 23. Und ich werde Gericht an ihm üben durch die Pest und durch Blut und einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine. Feuer und Schwefel werde ich regnen lassen auf ihn und auf seine Scharen und auf die vielen Völker, die mit ihm sind. Und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen, und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Und jetzt noch eine Stelle im Neuen Testament, dann sind wir mit der Einleitung wirklich zu Ende. Lukas 21, Verse 25 und 26. Lukas 21, Verse 25 und 26. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres. indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Jetzt haben wir mal eine Grundlage für den ganzen Text heute. Und so kommen wir jetzt zur dritten Runde. Ich lese mal Offenbarung 8, das ganze Kapitel durch. Offenbarung 8, das ganze Kapitel von 1 bis Vers 13. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in den Himmeln, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit dem Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, die die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und der erste posaunte, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meer waren, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel posaunte. Und vom Himmel fiel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil des Wassers wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von dem Wasser, weil sie bitter gemacht waren. Und der vierte Engel posaunte, und es geschah, der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne, und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, damit deren dritte Teil verfinstert würde und der Tag nicht scheine seinen dritten Teil und die Nacht ebenso. Und ich sah und ich hörte einen Adler inmitten des Himmels fliegen und mit lauter Stimme: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen den übrigen Stimmen der Posaunen. Und der dritte der drei Engeln, die Posaunen werden. Jetzt. Wir sind ja letztes Mal genau in diesem Kapitel stecken geblieben. Wir haben von diesen zwei verschiedenen Altären gehört, von dem Altar des Brandopfers, wo das Feuer nie ausgehen durfte. Und vor dem goldenen Altar, dem Räucheraltar, was den Gebeten der Heiligen entspricht und so auch dargegeben wurde, damit es hoch geht zum Wohlgeruch Gottes. Wir haben gesehen, wie da ein Engel einen priesterlichen Dienst ausführte und damit Kraft eben diesen Gebeten der Heiligen gibt. Und wir gingen damals auch ja der Spur nach, wer könnte denn dieser Engel sein? Und wir sahen dann, dass dieser Engel einen priesterlichen Dienst, einen prophetischen Dienst und einen königlichen Dienst in der Offenbarung ausführt. Und wer kann es sein? Das kann nur der Herr Jesus Christus sein. Und so steige ich jetzt wieder in die Offenbarung ein, im Vers 5 und 6. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donnern und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, die die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Also ein goldenes Räucherfass mit heiligem Räucherwerk drin. Ich kann mir gar nicht persönlich vorstellen, wie viel Gebete von heiligen Männern und Frauen so zum Wohlgeruch Gottes aufgestiegen sind. Da waren Gebete dabei über die Regierung von uns, dass er sie segnet, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Da waren Gebete dabei für unsere Liebsten, dass Gott sie segnet. Da waren Gebete dabei für unsere ungläubigen Brüder, Eltern, Kinder, Arbeitskollegen, Töchter, was es da auch alles gibt, dass Gott ihnen nachgeht, dass sie zum Glauben kommen. Und wir haben auch für unsere Feinde gebetet und für die, die uns schmähen, dass auch sie die Gnade Gottes erkennen dürfen und zur Rettung kommen. Und so sind Gebete aufgestiegen zu Gott, so wie auch bei dem Hauptmann Cornelius in der Apostelgeschichte 10, hinaufgestiegen ins Gedächtnis Gottes. Und als Prophet offenbart ja Jesus den Menschen, was auf ihn einmal zukommen wird. Es gibt Friede mit Gott für die, die ihn annehmen, für die, die ihn annehmen wollen, aber für die, die ihn nicht annehmen wollen, bleibt leider nur das Gericht übrig. Und als Priester legte er sich selber dar für uns als Opfer, eben damit wir Friede mit Gott bekommen können. Und als König ist er für dich tätig, er leitet dich auf deinem guten Weg. Und jetzt wird dieses heilige Gefäß, das so oft zum Wohlgeruch benutzt wurde, nun mit dem Feuer vom Brandopferaltar aufgefüllt, was eigentlich auch zum Segen dienen sollte, dieses Feuer. So viel Segen war für alle Menschen bereitgestellt, für alle, die es annahmen. Und nun dreht sich leider dieser Segen zum Fluch, eben gerade für die, die auf der Erde wohnen. Für die, die sein Opfer am Kreuz und seinen Segen nicht haben wollen. Und es erfüllt sich auch da das Gebet der Märtyrer in der Offenbarung. Im Kapitel 6 haben die gebetet. Das können wir hier lesen. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnis willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, also sie beteten. Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist eine ganz andere Ausrichtung vom Gebet. Um Rache geht es da und um Gericht. Aber dazu haben wir heute keinen Auftrag. Wir beten für die, die uns verfolgen, und wir segnen die, die uns fluchen. Und so werden hier in diesem kleinen Text Tempelgeräte, die eigentlich zum Segen für uns bestimmt sind, die werden nun zum Fluch und zum Gericht. Wir lesen weiter in der Offenbarung den Vers 7. Und der erste posaunte, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Auch hier haben wir jetzt nur das Wort Hagel, wie es ja bei den Ägyptern war. Aber weil eben Feuer so eine große Rolle spielt, scheint es Meteoriten zu sein, die durch ihre hohe Geschwindigkeit in der Erdatmosphäre, durch diese Reibung, die da passiert, zu brennen beginnen und in einer Vielzahl auf die Erde einschlagen und eben viele Teile in Brand versetzen. Der Mensch ist hier erstmal nicht betroffen, aber dennoch hat es natürlich enorme Auswirkungen auf den Menschen. Weil heute ist ja für viele die Erde das Allerwichtigste. Die muss man retten. Ja, viele sagen, das ist unsere Mutter und die muss beschützt werden. Die Botschaft der Bibel, dass der Christ einmal im Himmel leben wird, das ist vielen verloren gegangen. Die meisten Menschen haben wirklich keine Ahnung mehr vom Himmel. Und wenn du ihn als Christ fragst oder sagst, du wirst einmal im Himmel leben, halten die dich für blöd. Das macht mein Arbeitskolleg bei mir. Dem habe ich das gesagt. Er sagt, du bist blöd. Nicht direkt, aber ja. Und während wir Christen, so hoffe ich doch, uns an den Himmel klammern, so klammern sich eben die anderen an die Erde. Ja, und nun verbrennt hier schon also ganz schön viel Natur. Überlebensräume und ich denke auch Ackerflächen, auf denen gerade angebaut wird. Auch der dritte Teil der Bäume verbrennt dann. Ich denke mal an die Holzindustrie, was die so draus herstellen, Möbel, Bücher, Häuser. Ja, und die Bäume mit seinen Blättern, haben die auch nicht irgendwas mit dem Klima zu tun und der Erzeugung von Sauerstoff? Und wie sieht es mit dem Gras aus? Wird es nicht zu Heu gesammelt und den Nutztieren zum Füttern gegeben, damit sie den Ertrag für den Bauer bringen? Ja, wenn diese Nutztiere plötzlich viel weniger zu essen haben, hat es nicht Auswirkungen auf die ganze Nahrungsindustrie? Und wenn zum Beispiel in dieser Zeit auch noch der Weizen wachsen würde und der verbrennen würde, hätte das nicht Auswirkungen auf die Menschen, die auf der Erde wohnen? Also so ein ökologischer Schlag bringt mit Sicherheit auch einen wirtschaftlichen Schaden mit sich. Und der ist wahrscheinlich in der Größe, in der Masse nicht einfach so auszugleichen. Und mit Blut scheint mir hier insgesamt eine giftige Substanz zu sein. Hier in dem noch nicht, aber danach. Es kann auch in Verbindung mit dem Grimm Gottes ausgeschüttet sein. Das kann man lesen in der Offenbarung 16. So wie bei der Plage zum Beispiel im Nil, da wurde das Wasser zu Blut verwandelt. Dort bedeutet das Wort Blut eigentlich erstmal nur Rot oder Rotes. Kommen wir zur zweiten Posaune, Vers 8 und 9. Und der zweite Engel posaunte, und etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde in das Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meer waren, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Ein nächster Schlag trifft die Erde, beziehungsweise das Meer. Wir haben ja diese Karte mit diesen 20 Supervulkanen und es gibt ja sicherlich noch mehr kleinere Vulkane. Ein großer, wie gesagt, ist vor Japan und einer unterhalb Neapels und auch dieser große Yellowstone Park, dieser Supervulkan. Aber wie gesagt, es gibt sicherlich noch mehr an diesem Feuerring. Wenn so ein gewaltiger Riese wie dieser 600 Meter breite und 20 Kilometer hohe Berg, ja, wenn der mal in Bewegung gerät, nicht nur ausbricht, sondern explodiert, steckt eine zerstörerische Kraft dahinter. Und es werden Wellen schlagen, die noch größer sind wie bei diesem Tsunami 2004. Und der war schon verheerend. Und in Java ist 2007 wahrscheinlich durch eine Bohrung in 2800 Meter Tiefe so ein Schlammvulkan angebohrt worden. Der ist dann ausgebrochen und durch diesen Druck ist dieser ganze Schlamm nach oben hervorgequillt. Das geht jetzt schon, glaube ich, 6 Jahre. Ob das heute noch rauskommt, weiß ich nicht. Aber das Zeug, das da rauskam, das stank so gewaltig. Ja, das war so schlimm. Und sie bauten dann Dämme um diesen Schlammvulkan, dass sie diesen ganzen Schlamm etwas aufhalten können. Aber das war so viel, dass es auch diese Dämme überspult hatte. Und dann haben sie einen Kanal gebaut zu einem Fluss. Und dieser Fluss leitet jetzt diesen giftigen Schlamm ab. Der kam aus der Erde hervor. Und Forscher sprachen davon, ja, dass das einen nicht wieder gut zu korrigierenden Schaden hinterlässt. Und hier habe ich noch einen Bericht gefunden von 2013. Ja, ein weiteres Forschungsergebnis deutscher Wissenschaftler betrifft die Lebenswelt im Fluss Porong und dem Küstengebiet, in dem der Fluss mündet. Der Eintrag organischer Schwebstoffe hat sich durch Lucy verdoppelt, mit fatalen Folgen für das maritime Ökosystem. Die Sauerstoffkonzentration im Wasser ging dramatisch zurück. Für viele Lebewesen wird es kritisch. Und auch bei der zweiten Posaune wird eine Substanz freigesetzt, die den Geschöpfen im Wasser so schadet, dass sie dadurch sterben. Gut, für uns in Europa ist Fisch nicht gerade ein Grundnahrungsmittel, aber in Asien schon. Und meine Frau erzählte mir, dass sie als Kind eigentlich meistens nur Reis und Fisch gegessen haben. Nun, durch die Überfischung haben wir sicherlich da auch schon Engpässe und es hat auch schon Spuren hinterlassen. Aber nach dieser Posaune kommt es da noch zu größeren Engpässen. Und ein weiterer Punkt ist die doch so wichtige Weltwirtschaft. Durch diesen plötzlichen Verlust von 1/3 der Schiffe wird sie 100%ig in Mitleidenschaft gezogen, weil viele Rohstoffe werden eben mit großen Schiffen transportiert. Öl, Weizen, alle Erze, die von Australien abgebaut werden, die gehen von da nach China. Und wenn jetzt plötzlich 1/3 der Schiffe ausfällt, hat es Auswirkungen. Dann kommen wir zur dritten Posaune. Und der dritte Engel posaunte. Und vom Himmel fiel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben vom Wasser, weil sie bitter gemacht waren. Jetzt haben wir also keine kleinen Meteoriten oder Kometen, die verstreut auf die Erde fallen. Jetzt schlägt was Größeres ein. Und vielleicht wird dieser Krater größer als der Krater in Australien, der 400 Kilometer groß war. So wird vielleicht dieser Krater in Australien zu einem Kräterchen, weiß es ja nicht. Und wir dürfen uns mal fragen, was wäre denn passiert, wenn dieser Meteor, der 1908 in Sibirien einschlug, wenn der in Berlin eingeschlagen wäre? Was wäre da passiert? Ja, ein kurzer Bericht von einem Bauer von damals. Der blaue Himmel verhieß einen sonnigen, freundlichen Tag an diesem 30. Juni 1908 in dem sibirischen Örtchen Fanafara. Doch gegen 7.15 Uhr geschah das Unvorstellbare. Ich saß auf meiner Veranda meines Hauses und blickte nach Norden, wird der Bauer Sergei Semjonow Jahre später russischen Wissenschaftlern erzählen. Plötzlich riss der Himmel auf und hoch über dem Wald schien alles in Feuer gehüllt. Ich spürte große Hitze, als ob mein Hemd Feuer gefangen hätte. Weiter wurde berichtet, 60 Millionen Bäume wurden durch diesen Druck und durch die Hitzewelle einfach platt gemacht, umgeknickt. Und man geht heute davon aus, ja, dass dieser Steinbrocken ca. 30 bis 80 Meter groß war und dass er in der Luft explodierte. Und man schätzt, dass er eine zerstörerische Kraft hatte von 400 bis 1400 Hiroshima-Bomben. Das war 1908 in Sibirien. Heute sind die Wissenschaftler wirklich bemüht herauszufinden, was für Substanzen und Elemente hat denn so ein Komet oder so ein Meteor? Und was könnte uns erwarten, wenn so einer mal unerwartet einschlägt? Nun, diese Pflanze Wermut wächst im Raum Eurasien, also Europa, Asien und Nordafrika. Und in diesem Gebiet wohnen so circa 4,7 Milliarden Menschen. Wermut wächst bevorzugt auf trockenen oder sandigen, tonigen Böden in der Nähe von Wasserläufen. Das Wort Wermut steht in symbolischer Sprache für Bitterkeit und für Trauer. Im Bibellexikon von Brockhaus steht über Wermut: Es ist ein Sinnbild für Untreue, ein Sinnbild für Abfallens von Gott und ein Sinnbild des Unrechtes. Und schaut euch jetzt mal die letzte Folie an, die ich in Wikipedia kopiert habe. Das Rote ist Eurasien und Nordafrika. Da steckt Israel mit drin. Da steckt Kleinasien mit drin. Da steckt Europa mit drin. Und wir dürfen sicherlich auch an Russland denken, mit der orthodoxen Kirche. Und ich habe da mal mit meinem kleinen Verstand geistig ein bisschen zusammengerechnet, zusammengezählt und mir ist echt kurz kalt geworden. Das sind Gebiete dabei, die besonders und sehr lange unter dem Einfluss des Evangeliums der Gnade gestanden sind. Oder noch stehen. Und gerade in diesen Gebieten wächst das Kraut Wermut. Der Heilige Geist hätte doch auch sicherlich das Wort Myrrhe benutzen können, was ja im Griechischen Smyrna heißt. Der hätte das ohne weiteres auch nehmen können. Es ist auch Bitterkeit. Aber Myrrhe wächst eben im Unterschied zu Wermut im tropischen Afrika und im tropischen Indien. Das kann man in Wikipedia nachlesen. Also nicht im gleichen Gebiet. Also es hat mich dann schon berührt und ich finde es beachtenswert. Nun, aus diesem Siegel geht nicht hervor, ob dieser Meteor jetzt in der Luft zerbersten wird und in Staub zerfallen wird und dann sich wie ein Teppich auf Gebiete dort ausbreitet und diesen dritten Teil der Erde bedeckt oder ob er mit der Erde kollidiert und dann da zu Staub zerfällt oder zerbarstet und sich dann wie ein Teppich auf die Erde legt. Aber ich denke, der Regen wird sein Übriges tun und eben dieses Gift, diese Substanz, ja ins Grundwasser und in die Flüsse befördern. Und so kommen wir nun zur vierten Posaune, Vers 12. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, damit deren dritter Teil verfinstert würde und der Tag nicht scheine seinen dritten Teil und die Nacht ebenso. Ja, das wird angedeutet schon im Lukas 21, 25 und 26, den Vers. Ich lese es nochmal. Und es werden Zeichen sein an Sonne und an Mond und Sterne auf der Erde, Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres, indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Erdkreis bedeutet meistens Europa, oder fast immer, Ökonomie. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Ich denke, dass es tatsächlich Sonne meint, tatsächlich Mond meint, tatsächlich die Gestirne meint. Manche legen es mit höheren oder hohen Autoritäten aus, die fallen werden. Sonne als führende Persönlichkeiten und mit dem Mond die untergeordneten Autoritäten. Wenn wir aber die Gerichte über die Sintflut oder die Gerichte über Ägypten ansehen, erkennen wir, dass Gott auch da Naturgewalten benutzt hat, eingesetzt hat als Gerichtsmittel. Und es geht auch schließlich darum, dass jeder, der will und der noch kann zu der Zeit, Gott in diesen Gerichten erkennen wird. Und da kommt es auch in der Zeit der Trübsale zu Offenbarungen, die wir heute nicht zu erwarten haben. Wie zum Beispiel aus diesem Vers 13 im Kapitel 8. Und ich sah und ich hörte einen Adler inmitten des Himmels fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen der drei Engel, die Posaunen werden. Diese drei Wehen betrifft die drei letzten Posaunen. Und es scheint so, dass wir da dann auch eine gewisse Aufteilung haben zwischen 4 plus 3. Da gibt es dann auch Ähnlichkeiten später bei den Schalengerichten. Auch dort ist es aufgeteilt zu 4 und 3. Zuerst trifft es dort auch die Erde, dann trifft es das Meer, dann die Ströme, und dann die Sonne, also Gestirne. Wir haben hier ein Schema. Und jetzt zurück zum Vers 13. Wenn man sich ein bisschen ja, mit den Engeln in der Bibel beschäftigt, ich meine hier gerade diese himmlischen Boden, dann wirst du mit der Zeit erkennen, dass es da unterschiedliche Engelswesen gibt. Hebräer 1, Vers 7. Da steht drin, und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Dann Offenbarung 6,5. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Das sind jetzt erstmal drei Unterschiede. Wind, Feuerflamme, Wasser. Hebräer 1 sagt uns zuerst einmal, dass alle Engel dienstbare Geister sind. Also sie sind Geist. Aber Gott kann sie zu Winden machen, zu Feuer machen und zu Wasser machen, sodass sie Kraft über diese Elemente haben. Und so, dann sind sie Wind, dann sind sie Feuer und dann sind sie Wasser. Und dann haben wir ja im Kapitel 8 auch mal recherchiert, diese sieben Engel, die die Posaunen haben, dass das in der Kategorie Engel sind, die man Erzengel bezeichnet. Und dann haben wir schon länger Zeit zurück in der Offenbarung 4 über diese vier komischen, lebendigen Wesen nachgedacht. Offenbarung 4, Vers 6 und 7. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron her waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Wir haben im Alten Testament damals auch gelesen, dass diese Engel, diese Wesen, dass das Cherub sind. Und hier haben wir, und hier können wir wieder einsteigen, mit diesen Cherub. Das war der letzte, wo wir hier gelesen haben. Aus diesem Vers 7. Und der vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. So kann man davon ausgehen, dass der Adler aus Vers 13 auch ein Engel sein wird, der in der Mitte des Himmels, also im Zenit, erscheinen wird. Und er lässt eine Warnung heraus, und zwar an die, die auf der Erde wohnen. Und ich gehe davon aus, dass die, die auf der Erde wohnen, diese Warnung hören werden. Wehe, 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 wegen der nächsten drei Posaunen. Mit dieser Warnung schließen wir dann auch heute die vier Posaunen ab. Und so machen wir auch eine Unterteilung von vier und das nächste Mal mit drei oder auch nur zwei. Und es ist auch ratsam so, weil die nächsten zwei Posaunen, die haben es in sich. Ich kann da nicht alles erklären, aber ich kann die Auslegung so weit fortführen, dass man versteht und erkennt, warum das da alles passieren wird. Aber auch da fordert es eine längere Einleitung und viele Verzweigungen zum Alten Testament und auch zum Kapitel 24 und auch zum Kapitel 11, glaube ich, vom Matthäus-Evangelium. Und es wird viel, aber es wird spannend. Und ich freue mich schon drauf, auch wenn es schwer ist, auch wenn es wieder eine nächste Runde im Boxkampf ist. Und ich werde dann auch erklären, warum mir ab dem siebten Siegel, das die sieben Posaunen beinhaltet, und die siebte Posaune wiederum die sieben Schalen beinhaltet, in der zweiten Hälfte dieser sieben Jahre sind. All das, was wir heute durchgenommen haben, ist quasi schon in der zweiten Hälfte der sieben Jahre. Und das werde ich euch nächstes Mal, wenn ich dann wieder dran bin, versuchen zu erklären. Das braucht ein bisschen, bis man das versteht, aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Bis hierhin. Lasst mich noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, du hast so viel bereitgestellt an Segen und an Gnade, und das wollen wir als deine Kinder preisen und rühmen. Uns geht es so, wie dir es geht. Für dich ist das Gericht befremdlich. Und du willst eigentlich auch kein Gericht üben. Aber die Menschen, die dich ablehnen, Herr, sie werden es erfahren müssen. So danken wir dir für deinen Segen, den du uns heute gibst, und für deine Gnade, die wir annehmen durften, dass du uns zu deinem Kind gemacht hast, dass du in uns Licht gemacht hast, dass wir die schweren Dinge auch in deinem Buch ergründen können, Herr. Ohne deinem Licht verstehen wir dein Wort nicht. Dafür danken wir dir, Herr, dass du in uns Licht gemacht hast. Amen.